direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse, eine neue Folge. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir haben ja letzte Woche angefangen, über Werbung zu sprechen. Heute wollen wir das Thema ein bisschen vertiefen. Wir wollen übers Verkaufen sprechen. Bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis. Diese Folge wird die vorletzte vor der Sommerpause sein. Also wir machen diese Folge noch und dann machen wir noch eine Folge und dann gehen wir in die Sommerpause. Und zwar bis zum 19. August. Da werden wir wieder anfangen zu senden. Am Anfang ein bisschen weniger, aber auch wie gewohnt zum Freitag. Und dann Richtung Oktober geht es wieder richtig los mit Dreiviertelstunden Folgen jeden Freitag davor. Probieren wir mal was Neues aus und gönnen uns ein bisschen wohlverdienten Urlaub, würde ich mal sagen. Genau, heute aber verkaufen. Und ich fange mal direkt mit einer relativ trivialen Frage wieder an. Klaus, wie verkauft man etwas?
Dazu musst du erstmal fragen, was du für eine Absicht hast, etwas zu verkaufen. Wenn du jetzt die einfache Idee verfolgst, tatsächlich möglichst viel zu verkaufen an den Mann, wie man früher gesagt hat, oder eben an die Frau zu bringen, ohne dass du tatsächlich jetzt irgendeinen großen Anspruch hast auf Qualität, auf eine Botschaft und so weiter, dann solltest du es zum Beispiel erstmal gut bewerben. Das ist ganz, ganz klar. Und dann solltest du eben die positiven Assets, solltest du sehr, sehr stark prononcieren. Und all das, was eben vielleicht negativ auch mitschwingt, solltest du tunlichst nicht erwähnen oder positiv umformulieren. Genau.
Das Letzte ist jetzt, glaube ich, erregt. Aufmerksamkeit, wie formuliere ich denn etwas Negatives positiv um, beziehungsweise hast du ein konkretes Beispiel, wie man das macht oder machen kann?
Oh, da habe ich, glaube ich, ganz viele Beispiele, weil letztendlich funktionieren die meisten großen Produkte von großen Firmen genau so. Also du hast beispielsweise Zucker drinnen, viel zu viel Zucker drinnen, eigentlich ist es was Negatives und plötzlich sagst du eben, so und so viel Prozent des täglichen Bedarfs an Kohlenhydrate und so weiter wird damit gedeckt. Das wäre jetzt sozusagen noch relativ durchschaubar, aber vielleicht sagst du irgendwie, gib dir den Kick für den Morgen oder irgend sowas und referierst genau darauf. Also du machst etwas, eigentlich was Negatives ist, drehst du um zu was ganz Positivem und die Leute, wenn es eben gut gemacht ist, glauben das auch noch. Und das sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz nüchtern, ohne dass ich um Gottes Willen jetzt in dieses Fahrwasser geraten will, dass ich selber sowas für gut heiße. Aber das ist tatsächlich jetzt erstmal die Logik, die man anwenden würde.
Marius, wenn man sich umguckt in der Podcast-Landschaft, in der Psychologie-Podcast-Landschaft, dann findet man einerseits sehr viele Selbstoptimierungs-Podcasts, über die haben wir ja schon gesprochen oder über dieses Thema haben wir ja schon gesprochen. Aber man findet auch ganz viele Verkaufspodcasts, Verkaufspsychologie, Verkaufstrainer, was weiß ich. Was gibt es für Strategien, Dinge zu verkaufen, die aus der Psychologie bekannt sind? Und sind diese Strategien ein Wundermittel? Kann ich, wenn ich diese Strategien richtig befolge, Fischen Wasser verkaufen?
Ja, wahrscheinlich nicht, sonst würde es ja jeder tun. Also man könnte jetzt Modelle aus der Persuasionsforschung heranziehen, dass ich sagen kann, ich kann einmal über Fakten gehen, wenn ich ein Produkt habe und eben auch Leute, die willens sind, diese Fakten aufzunehmen, da kann man jetzt zum Beispiel an Werkzeuge denken, wo sehr viel oft über technische Parameter natürlich argumentiert wird. Aber selbst bei sowas wie einer Bohrmaschine geht es dann doch meistens auf diese periphere Route, also auf das Überzeugen mit dem Außenrum, mit dem Gefühl, mit den Emotionen. Und einfach hat dem Gefühl, jetzt eine richtig gute Maschine in der Hand zu haben, weil die Differenzierung in einem gewissen Preisbereich dann eh technisch gar nicht mehr so groß ist. Also das sind natürlich Möglichkeiten, aber ein Patentrezept, pff, ja, wie gesagt, wenn es das gäbe, würde es ja jeder machen.
Du kannst vielleicht eines machen, also würde ich auch so unterstreichen, Patentrezepte gibt es sowieso wahrscheinlich überhaupt nicht im Leben, aber es gibt wahrscheinlich schon eine einfache Richtschnur, das ist einfach sich an der Psychologie tatsächlich zu orientieren. Und wenn du das machst, wenn du weißt, wie Menschen funktionieren, wirst du auf jeden Fall erfolgreicher sein beim Verkaufen, aber eben immer nur mit der Maßgabe, dass du das eben auch willst. Ja, weil ich habe das ja einleitend extra schon gesagt, da gibt es ja durchaus ethische Bedenken und da werden wir ja nächstes Mal drüber sprechen, vermutlich oder tatsächlich in Kürze. Weil natürlich ist das dann ganz oft relativ skrupellos. Aber nehmen wir einfach mal einen prominenten Effekt raus, Ankereffekte. Also Ankereffekte, das ist eine sogenannte Heuristik, eine Daumenregel könnte man auch sagen oder Kurzschluss-Denkweise könnte man dazu sagen. Ankereffekt bedeutet, ich gebe eine zum Beispiel große Zahl vor und man orientiert sich an der Zahl. Also ein klassisches Beispiel ist, wie viele Länder gibt es beispielsweise in Afrika? Die Originalformulierung war ein bisschen anders, da ging es um UNO-Länder, die auf afrikanischem Boden sind. Aber nehmen wir mal einfach mal an Afrika. Wir nehmen Afrika. Die meisten Leute, das ist ja schon mal das Erschreckende, wissen gar nicht so richtig, dass das eigentlich gar nicht ein Land ist, sondern ein Kontinent. Aber jetzt nehmen wir mal an, die Leute werden gefragt und sie wissen, oh ja, das ist ein großer Kontinent, riesig groß sogar. Wie viele Länder sind da? Und jetzt kannst du die Strategie verfolgen, das einfach mal so durchzuzählen. Und Marokko und Algerien gehst du so von oben nach unten. Aber jetzt gebe ich dir eben einfach eine Zahl vor und sage 100. Ja, sind das mehr oder weniger als 100? Dann denkst du, ach 100, das ist ein bisschen viel, also vielleicht nur 70, aber es sind eben weniger. Wenn ich aber gesagt hätte, na, sind das mehr oder weniger als 5, dann sagst du, das ist ja eine Frechheit, 5 ist doch vollkommen falsch, kommst du vielleicht auf 30. Und das kannst du zum Beispiel jetzt wunderbar nutzen, indem du beispielsweise, du bist ein Weinhändler und du hast also jetzt, du bist ein echter Winzer, ja, in Mainfranken. Und du willst jetzt nicht nur nachher viele Kisten verkaufen, sondern du willst jetzt nochmal animieren, dass die Leute erstmal in den Zustand kommen, dass sie peripher verarbeiten, nämlich du gibst ihnen viel Alkohol. Wie schaffst du das? Indem du sagst, nicht sowas wie, wollen sie noch ein Schlückchen oder wollen sie noch ein Gläschen, sondern wollen sie noch ein Fläschchen? Ja, und jetzt sagt natürlich die Person, oh, ein Fläschchen ist vielleicht zu viel, aber haben sie auch halbe Fläschchen? Oder, oh, könnten wir uns vielleicht noch ein Fläschchen teilen, meine Gattin und ich? Und dann kriegst du so eine Flasche hingestellt. Hättest du niemals gemacht, wenn du gefragt worden wärst, wollen Sie noch ein Gläschen? Dann hättest du wahrscheinlich ein Glas genommen und hättest dir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich die Norm, das ist wahrscheinlich das, was erwünscht wird und so weiter. Also hast du schon eine Flasche jetzt getrunken? Damit wirst du wahrscheinlich ein ganz bisschen schwieriger erreichbar für zentrale Argumente, aber eher für periphere Argumente. Und wenn man dir dann danach sagt, okay, und wie viel wollen Sie jetzt mitnehmen, ohne dass ich ja, das ist die nächste Technik, dass ich jetzt also gar nicht dem Menschen die Freiheit gebe, ob er was will, das ist eine schlechte Frage. Wollen Sie auch Wein kaufen? Sondern wie viele von den Kisten, wie viele von dem Roten, das ist noch besser, und wie viele von dem Weißen wollen Sie? Dann fühlst du dich schon mal sowas von aufgefordert. Natürlich hättest du gar nicht Rotwein gekauft. Du wolltest eigentlich nur Weißwein kaufen. Aber jetzt denkst du ja, naja, also irgendwie erwarten die das. Und offensichtlich ist das normal. Jetzt hast du auch noch ein bisschen was getrunken, kannst es nicht mehr so richtig abschätzen. Und zum Schluss passt es gar nicht in deinen großen Kombi rein und du lässt es dir per Versand schicken. Und da wird dir auch noch eine tolle Offerte gegeben. Nämlich ab 18 Kartons kriegst du das versandkostenfrei. Und jetzt hast du nicht 12 Kisten bestellt, das wolltest du eigentlich zum Schluss, was schon absurd viel ist, sondern bestellst auch noch 18.
Okay, wir wissen also, dass Klaus 20 Kisten Wein ständig bei sich zu Hause hat, mindestens. Nein.
Mir passiert das wahrscheinlich nicht ganz so schnell, aber jeder ist da vulnerabel. Ja. Also jeder geht in diese Richtung. Wir kennen das bei guten Verkäufern.
Na, ich habe den ganzen Keller voller Senf. Ich kenne das ja.
Senf, ja, okay. Aha.
Ja. Möchtest du unseren Zuhörern die Geschichte erzählen? War es
wie? Weil es geht ja dann auch um Verkauf, vermutlich, und um Kauf. Also ich meine, die Gegenseite ist dann vielleicht spannender.
Das war doch bei war das Papa Antiportes, glaube ich, oder? Wo er sich nach dem Preis von einem Glas und dann, wie viel Rabatt bekomme ich denn, wenn ich 10 nehme? Und dann kommt irgendwann ein Fahrer von dem Geschäft und bringt so eine ganze Palette an Cent rein. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man sich sowas auch selbst, es muss nicht mal von außen kommen, ne? Also wenn man das Gefühl hat, Schnäppchen zu machen, kann man auch sehr schnell in so eine selbstgesetzte Ankerspirale reinkommen, sage ich mal.
Versandkosten, Klaus hat sie angesprochen, und Versandkosten sparen ist ein fantastisches Beispiel für auch eins meiner Lieblingsprinzipien, nämlich die sogenannte mentale Kontoführung. Mentale Kontoführung, Begriff aus der Verhaltensökonomie, der Disziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sich ein bisschen sehr der Psychologie zusieht. Es wurde mal, ich habe mal gelesen, Verhaltensökonomie ist Psychologie für Leute, die nicht an Psychologie glauben.
Auch interessant, dass man daran glauben muss, ne? Also ist ja auch ein totales Missverständnis, aber eine bittere Wahrheit vermutlich, dass es tatsächlich manche glauben, dass man daran glauben müsste. Aber gut.
Genau. Richard Thaler ist da, der Name, hat auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, oder das, was als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wird. Mentale Kontoführung ist sehr, sehr einfach runtergebrochen folgende Theorie. Wir haben in unseren Ausgaben verschiedene Budgets. Und zwar jetzt nicht im Sinne, dass wir ein Haushaltsbuch haben, wo wir das schriftlich fixieren, sondern das ist einfach so ein Gefühl, wie viel Geld gebe ich für irgendetwas aus. Und alle Zuhörerinnen können sich mal überlegen, okay, gibt es einen Bereich, ein Produkt, eine Produktreihe, eine Dienstleistung, die ich mir gönne sozusagen. Obwohl ich, und wo bin ich zum Beispiel sehr knausrig? Und diese Divergenz, das ist eben diese mentale Kontoführung. Also man sagt zum Beispiel, okay, bei Wein lasse ich nichts drauf kommen, ne? Der muss teuer sein, aber bei Bier ist mir das egal, weil Hauptsache das knallt, und das trinke ich auch nicht aus Genuss, sondern nur aus Rauschgründen, und dann greift man halt mal zur billigeren Flasche. So, und jetzt sind Versandkosten so etwas, wo man halt vielleicht ein sehr kleines mentales Konto hat, dass man sagt, oh ja, okay, jetzt dann bestellt man vielleicht dreimal im Monat schon und sagt, jetzt habe ich jetzt schon 15 Euro Versandkosten ausgegeben. Ich will eigentlich überhaupt nicht mehr Versandkosten ausgeben, weil mein mentales Konto dafür schon erschöpft ist. Also nehme ich vielleicht noch ein Produkt oben mit drauf, ne? Ich packe noch die neue Hose in den Warenkorb, das Buch in den Warenkorb, um über den Mindestbestellwert zu kommen. So gebe im Endeffekt mehr Geld aus, zum Beispiel 13 Euro statt 9 Euro plus 3 Euro Versandkosten, aber habe das Gefühl, mehr dafür zu bekommen, und bin auch zufriedener, als wenn ich die 9 Euro plus 2 Euro Versandkosten ausgegeben, plus 3 Euro Versandkosten ausgegeben habe. Also da ist auch ein klassischer Versuchsaufbau. Man hat den Leuten folgendes Szenario gegeben. Sie sollten sich eine Theaterkarte kaufen für 10 Dollar. Und die eine Hälfte der Leute haben einfach 10 Dollar bekommen. Also man hat gesagt, hier, ihr habt jetzt 10 Dollar, geht an die Kasse im Theater, kauft die Karte. Der anderen Person hat man gesagt, ihr habt die Karte schon gekauft. So. Jetzt der nächste Schritt des Szenarios ist, okay, die Leute sind an der Kasse und bemerken, dass sie entweder die 10 Dollar verloren haben, die ihnen gegeben wurden, oder die Karte verloren haben. Und dann ist die Frage, okay, du musst die Karte neu kaufen für 10 Dollar. Also die Ausgabe in beiden Szenarien sind am Ende 20 Dollar. Es macht ökonomisch überhaupt keinen Unterschied. Aber in der Bedingung, in denen die Karte verloren wurde, sind die Leute eher nach Hause gegangen. Sie haben gesagt, nee, dann drehe ich mich um, ich kaufe die Karte nicht, weil der Kauf schon abgeschlossen war, mental. Und sie gesagt haben, ja, ich gebe doch jetzt nicht nochmal Geld für die Karte aus, die ich schon mal gekauft habe. Ihr mentales Konto war schon erschöpft. Und das bedeutet, um jetzt auf dieses Verkaufsthema zurückzukommen, man muss einfach entweder neue Konten bilden oder man muss halt Kosten umschichten von einem Konto ins nächste. Dass man halt zum Beispiel sagt, hier, diese eigentlichen Pflegeprodukte, das sind überhaupt keine Pflegeprodukte, sondern das sind Fitnessprodukte für den Mann. Ne? Weil natürlich geschlechterspezifische Rollen, Klischees, ein echter Mann, der kauft sich keine Gesichtspflege. Oder der kauft sich keine Gesichtspflege, um schön auszusehen. Der kauft sich Gesichtspflege, um aktiv auszusehen, um sportlich auszusehen, um Erfolg zu haben. Es geht nicht darum, dass er attraktiv ist, sondern dass er wach ist, dass er erfolgreich aussieht. Und so, das sind so kleine Tricks, um einfach verschiedene mentale Konten anzuzapfen.
Genau, und wenn du den Zeitgeist jetzt auch noch aufgreifst, also dass du tatsächlich mal schaust, was ist denn zurzeit en vogue? Also beispielsweise ist zurzeit Bio, Gesundheit, tatsächlich ökologisch aktiv zu sein. Wenn du jetzt also bestimmte Labels vergibst, wenn du jetzt plötzlich klar machst, okay, hier hast du wirklich was getan für die Natur, hier hast du was getan für dich selber, für die Gesundheit und so weiter, dann ist es was ganz anderes, als viel Geld zum Beispiel für Essen auszugeben, weil du das sonst als Völlerei vielleicht bezeichnen würdest. Und dein mentales Konto für sowas ist eben, ja, das ist vielleicht jeden Monat einmal, dass du mal schön essen gehen kannst, aber das andere würde da nicht drin sein. Und so kannst du das plötzlich umswitchen und plötzlich gibst du sehr, sehr viel mehr Geld aus. Also mit einem Wort, du bist verkaufsfördernd unterwegs auf der anderen Seite.
Marius, nochmal zu diesem Thema der Werbung zurück, über das wir ja schon mal gesprochen haben. Und du hast vorhin auch was Spannendes gesagt, nämlich man kann über Informationen kommen. Und wenn man sich zum Beispiel so Illustrierte aus den 70ern und 80ern anguckt, dann sieht man diese großflächigen Werbeanzeigen, in dem eigentlich nur sämtliche Fakten über das neue Automobil oder die neue Uhr oder was weiß ich runtergerattert werden. So, also es ist wirklich, als würde man das Kleingedruckte oder die Packungsbeilage von irgendetwas lesen. Hilft es, also treffen Menschen informiert, wirklich informierte Kaufentscheidungen, wenn man ihnen ganz, ganz viele Informationen gibt?
Puh, würde ich mir jetzt keine generelle Aussage zutrauen. Also es gibt Käufe, ja, so Plankäufe, die sehr lange Vorentscheidungsphasen haben, wo dann Informationen vielleicht eine größere Rolle spielen. Aber Klaus, korrigiere mich, aber was so die empirische Forschung da gezeigt hat, selbst das sind oft dann doch auch sehr intuitionsgetriebene Entscheidungen. Wir rationalisieren halt im Nachhinein viel davon. Ne? Und bei den Spontankäufen weiß ich gar nicht, wie stark da der Einfluss von Fakten jetzt ist, aber es wird sehr produktabhängig sein. Ich glaube, wir hatten vor einiger Zeit schon über Waschmaschinen geredet. Ne? Also manchmal willst du halt einfach wissen, wie viel Kilo passen in die Trommel, und das ist dann erstmal das Hauptkriterium. Du willst einen, da passen 9 oder 12 Kilo rein und keine mit 5 Kilo, weil du Nachwuchs bekommen hast. Und dann ist das schon ein sehr hartes Kriterium, und dann geht die Emotion oder die Intuition, die Bauchentscheidung vielleicht in Faktoren wie die Farbe oder andere Elemente, Wi-Fi-Anbindung haben moderne Waschmaschinen ja auch. Ob man es braucht, ist die andere Frage. Dann spielt sowas vielleicht rein. Aber generell würde ich mir jetzt keine Aussage zutrauen.
Wenn du Kunden eben hast, die ein hohes Involvement haben, die also wirklich sehr, sehr stark daran interessiert sind, viel über das Produkt zu wissen, weil sie eben fürchten, dass es ein Fehlkauf ist, oder weil sie zum Beispiel eine Persönlichkeitseigenschaft haben, die, was weiß ich, damit einhergeht, dass man typischerweise diese Person fragt, Mensch, was würdest du denn für ein Produkt kaufen? Du kennst dich doch immer so aus, du kannst die ganzen Tabellen, hast du ausstudiert und so weiter. Für die Leute ist das oftmals sehr, sehr segensreich, sehr, sehr viele Informationen zu kriegen. Und das ist eben aber auch genauso, wie der Marius gerade gesagt hat, auch selbst die informierte Person, die hoch involvierte Person, die sich also wirklich mit dem Thema beschäftigt, wird vermutlich selektiv bestimmte Sachen rausnehmen, wenigstens im Nachhinein, um dann die Begründung, die aber auf anderer Basis tatsächlich entschieden worden ist, besser später begründbar zu halten. Weil darüber haben wir auch mal gesprochen, Menschen lieben es meist nicht, erwischt zu werden, etwas gekauft zu haben, sich für etwas zu entschieden zu haben, ohne dass sie einen guten Grund haben. Und der gute Grund ist meist etwas Faktisches. Also die Idee, du, ich habe das alles mir durchgeschaut, aber keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich finde das eine Produkt klasse. Aber warum findest du es klasse? Nur einfach, weil ich es klasse finde. Das ist meist nicht befriedigend für die meisten Menschen. Und deswegen zieht man sich dann genau das heraus, was man meint, was man gut anführen könnte. Und meist, wenn man dann wirklich mal nachfragt, merkt man schnell, das sind tatsächlich diese Post-hoc-Erklärungen, die überhaupt keinen großen Wert haben und die eben auch gar nicht wichtig waren für die Entscheidungsfindung.
Und man sollte dann auch nicht in so eine Dichotomie fallen kommen jetzt gerade, weil ich meine, wenn wir jetzt sagen, Ästhetik kann ja auch einen großen Einfluss haben, Ästhetik ist aber vielleicht oft einfach auch ein faktisch ganz wichtiger Grund, dass du sagst, es soll halt auch schön aussehen, dieses neue Lautsprecherpaar in meinem Wohnzimmer. Und dann wird aus dem eigentlich eher weichen Kriterium Aussehen eines Produktes vielleicht ein ganz hartes Kriterium. Es ist halt noch nicht so gut objektivierbar oder messbar wie andere, ja, aber trotzdem sehr faktisch für die Menschen.
Es ist auf jeden Fall ein ultimatives Argument zum Schluss. Also dagegen kannst du zum Beispiel eigentlich nichts sagen. Weil selbst wenn dann jeder sagt, also was weiß ich, du hast dir jetzt einen, ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat sich einen Mazda 121 gekauft. Und man kann das einfach mal ergoogeln, wie das Auto ausschaut. Also ich kann nur eins sagen, dieses Auto ist damals in den 90er Jahren nicht beliebt. Das war 1990. Ist nicht beliebt gewesen, die Leute haben es nicht für schön empfunden. Und diese eine Person hat aber gesagt, ich habe dieses Auto gekauft, weil ich finde es süß, mir gefällt das und es war ein Notarzt, da passt mein Notarztkoffer genau hinten rein und sonst gar nichts. Also ist immer alles aufgeräumt, was absolut schlagend war. Aber ich meine, wenn du das nicht so scharf formuliert hättest, hätte jeder gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du so ein Auto kaufst. Weil das Auto einfach erstmal merkwürdig ausschaut. Aber wenn du selbst nur mit der Ästhetik kommst und selbst bei einem merkwürdig aussehenden Fahrzeug oder bei irgendwas anderem Merkwürdigen, kann dir niemals jemand diese Urteilsfindung eigentlich madig machen, streitig machen, weil zum Schluss sagst du ja, aber es ist eben mein Geschmack und Punkt aus. Dagegen, wenn du gefragt wirst, Mensch, warum hast du diese Kameraoptik gekauft? Ja, weil sie so unglaublich lichtstark ist. Und dann sagt man, ja, aber hat ja einen F-Wert von 8, also ist ja eine unglaublich schlechte Blendenzahl, ist ja eine ganz miserable Optik. Und dann sagst du, ja, aber für mich ist die gut. Dann würde man sagen, naja, ist halt ein Trottel, hat keine Ahnung.
Diese zusätzlichen Fakten gewinnen ja besonders dann an Bedeutung, wenn zwei Produkte in den harten Kriterien und auch in den weichen Kriterien gleichwertig sind oder vermeintlich gleichwertig sind. Vielleicht in der Summe, dann gibt es ja so kompensatorische Wirkungen, aber dann sagt man hier, gut, jetzt habe ich hier zwei Waschmaschinen. Die eine hat vielleicht die 9 Kilo, aber dafür ist sie sparsamer. Die andere hat 8,5 Kilo und dafür ist sie noch sparsamer, weiß ich nicht. Und dann muss man sich entscheiden und dann kommt ein findiger Verkäufer oder eine Verkäuferin und sagt, ja, nehmen Sie doch hier die, im besten Fall natürlich das leicht teurere Produkt, die hat auch noch den Superschleudergang. So. Und in dieser Situation, selbst wenn man hoch informiert ist, weil man ganz genau gesagt hat, was ich kaufen möchte, man weiß überhaupt nicht, was der Superschleudergang ist. So, das ist eine Entscheidung unter asymmetrischen Gegebenheiten. So. Und dann sagt man halt, ja gut, warum hast du das gekauft? Ja, die hat den Superschleudergang. Und wenn du fragst, ja, aber was ist denn der Superschleudergang? Sagst du, ja, keine Ahnung, aber ich hab ihn. So. Und das kann man, denke ich, in ganz, ganz vielen Produkten sehen, dass dann halt diese zusätzlichen Features dann in die Kaufentscheidung aufgenommen wurden, die aber wirklich davor, als man sich überlegt hat, was möchte ich jetzt kaufen, gar keine Rolle gespielt haben in der Planung und erst in der Situation relevant wurden, als sie einem angepriesen wurden.
Und die vielleicht auch später nicht relevant sind. Also nehmen wir mal wirklich die Waschmaschine, die wird plötzlich angekündigt, also schau mal an, der hat 2400 Umdrehungen pro Minute. Wenn du dich damit mal beschäftigt hast, ist es so, ab 1600 Umdrehungen zerstört es dir sowieso die Wäsche. Also ich meine, danach ist eigentlich, das ist beeindruckend, wenn eine Maschine das könnte, aber es ist wahrscheinlich nicht etwas, was wir tatsächlich nutzen können, weil danach ist alles, was Baumwolle, Wolle ist und so weiter, ist halt total zerstört, was dann wiederum nicht vorteilhaft ist. Das ist die eine Sache, aber was man eben einem Kunden auch mitgibt, ist tatsächlich eine Narration. Also wenn ich jetzt später nachgefragt werde, Mensch, warum hast du denn diese Maschine gekauft? Die ist ja unglaublich teuer gewesen. Die ist ja 1000 Euro teurer. Dann sagst du, naja, aber ich kann da den Superschleudergang machen, ja, mit 2400, das kann sonst keiner. Da kann dir erstmal keiner sozusagen dagegen was sagen, außer jemand sagt dann wirklich, Mensch, das ist aber doch Quatsch, so viel auszugeben für das, dass deine Wäsche kaputt gemacht wird. Aber jetzt kommt noch was Spannendes hinzu. Du hast jetzt gerade eine super Eigenschaft genannt, die dann herangenommen wird oder angepriesen wird. So kann das funktionieren. Du kannst es aber auch sehr geschickt machen und das verstehen viele Käufer nicht, dass sowas wirklich manchmal bewusst gemacht wird. Nämlich, nachdem du zwei teure Produkte hast in der engeren Auswahl und du bist eigentlich jetzt sowieso schon viel höher als dein Budget es erlaubt, jetzt bringt die Person nicht noch eine teurere, der Verkäufer bringt nicht noch eine teurere ins Spiel, sondern eine schlechtere. Und erzählt beiläufig, es gibt auch noch die, naja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin mit der nicht so zufrieden, aber man muss wirklich sagen, in diesem Punkt ist sie gleichwertig und dann denkt man sich, oh ja, auf dieser einen Dimension von drei relevanten ist die wirklich ziemlich gut und mit der anderen ist er auch relativ gut wie die andere, aber bei einer ist sie so schlecht, dass man dann sagt, also, aber die will ich nicht wirklich und dann bin ich noch bestärkter, eben tatsächlich dieses Produkt zu nehmen, was sehr, sehr teuer ist und was auf einer Dimension eben ziemlich ähnlich war, aber bei dem anderen total brilliert. Also das nennt man dann einfach Attrappeneffekt übrigens.
Mhm. Ich will vielleicht mal mit einem praktischen Beispiel weitermachen. Und zwar war tätig in einem großen Lichtspielhaus, so auch bekannt als Kino. Und dazu gehörte es natürlich zu meinen Aufgaben, allerhand Snacks an den Mann zu bringen oder an die Frau, Getränke, Süßigkeiten, was weiß ich, über die Preisgestaltung des Kinos kann sich ja jeder selbst ein Bild machen. Und das ist dann natürlich dieses klassische Modell, wie man es auch aus Fastfood-Ketten kennt. Bleiben wir mal beim Getränk. Also man fängt an mit dem halben Liter, so, was ja eigentlich schon absurd ist, weil es zum Beispiel im Restaurant ja die größte Größe meistens ist. Aber im Fastfood-Restaurant ist es die Einstiegsgröße. So, vielleicht noch 0,4 und dann so. Und dieser halbe Liter kostet einen Festpreis, sagen wir 4 Euro. So. Und jetzt hat man die Möglichkeit, okay, halber Liter gleich 4 Euro, das speichere ich ab. Dann guckt man, der ganze Liter kostet plötzlich nicht 4 Euro, sondern nur 5,50 Euro. Ist ja Schnäppchen. Ich kriege ja einen halben Liter extra für 1,50 Euro statt 4 Euro wieder vorgedacht. Und dann guckt man rauf und sagt, krass, der 1,5 Liter, was Wahnsinn ist aus
Ernährungssicht.
Besonders wenn das dann an 8 oder 10-jährige Kinder verkauft wird. Und dieser 1,5 Liter kostet nicht 5,50 Euro, sondern kostet 7 Euro. Und dann denkst du dir, krass, halber Liter 4 Euro, 1,5 Liter, dreifache Menge für 7 Euro, das ist ja ein super Schnäppchen. So. Und so funktioniert diese Preisstaffelung. Ne? Die Preismarge verändert sich natürlich. Ich meine, der Wareneinsatz ist verschwindend gering bei diesen Softgetränken. Und jetzt gab es allerdings eine Zeit lang in diesem Kino eine Sonderaktion, und zwar die sogenannten Mega-Cups. Die Mega-Cups waren spezielle Filmbecher und sie haben 2 Liter Getränk gehalten. Es war absurd, es war obszön, es war eigentlich vulgär, denn diese Becher haben nicht mal in die Getränkehalter der Kinos gepasst. Das heißt, du musstest sie die ganze Zeit in der Hand halten oder auf deinem Schoß. Es war ein 2 Liter Softgetränk, jeder mit einer funktionierenden ja, Nierenfunktion muss im Film mindestens einmal aufs Klo. 2 Liter Softgetränk allgemein schwierig. Und anfangs, als diese Becher eingeführt wurden, hat diese Preisstaffelung auch nicht mehr funktioniert. Irgendwann wurde es dann umgestellt, dass man sagte, okay, wir haben hier von 7 Euro für 1,5 Liter kosten 2 Liter halt 8,50 Euro. Du kannst es upgraden. Aber diese 2 Liter haben am Anfang den Preis gekostet von 1,5 Liter, in unserem Beispiel 7 Euro, plus die 4 Euro für den halben Liter obendrauf. Also du könntest dir, also als würdest du dir 1,5 Liter Getränk kaufen und nochmal 0,5 Liter Getränk. Diese ganze Logik der Preisstaffelung war dadurch aufgehoben am oberen Ende. Dementsprechend schlecht gingen diese Becher weg. Und ich habe mir dann irgendwie gesagt, nee, das ist eine Herausforderung, der nehme ich mich an. Und habe wirklich über den Verlauf von 1-2 Monaten 30 dieser Dinger verkauft, also fast den gesamten Lagerbestand, weil ich gesagt habe, nee, man muss die irgendwie verkaufen können. Im Nachhinein und im Vorgriff auf die nächste Folge ethisch natürlich ein bisschen fragwürdig. Aber die Leute haben es tatsächlich gekauft und ich habe es ihnen jetzt nicht verkauft in dem Sinne, dass ich gesagt habe, hier guck mal, wie toll das ist, dass du Getränk bekommst, sondern ich habe wirklich an diesen emotionalen Wert argumentiert, nach dem Motto, hier, jetzt bist du schon mal im Kino, du gönnst dir doch mal was, hier, guckst dir einen Autofilm an, da musst du doch richtig trinken, ne? Du bist ein Mann, brauchst viel Getränk, Action auf der Leinwand, Action in deinem 2 Liter Mega Cup, schlag doch zu. Und es hat erstaunlicherweise sehr, sehr gut funktioniert, wenn die Leute nicht lange drüber nachgedacht haben, wenn ich sie wirklich überrumpelt habe und sie die Kaufentscheidung sehr intuitiv getroffen haben.
Ja, also da können wir auf jeden Fall noch mal nächstes Mal unter Ethik können wir dann das noch mal genauer analysieren. Aber Marius.
Ja, aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil oft hast du ja Kunden, die eigentlich wiederkommen wollen. Also eine Waschmaschine verkauft man halt jetzt nur einmal alle 10 Jahre oder so, aber Kino wollen die Leute ja vielleicht öfter. Und in deinem Beispiel muss ich also jetzt auch ein bisschen persönlich erfahren halt sagen, wenn man am nächsten Tag dann denkt, boah, ich habe gestern 8 Euro für eine Cola ausgegeben, ganz egal wie groß die war, kommt man sich halt ein bisschen verarscht vor. Und auf Dauer, also ich habe von vielen Menschen schon gehört, die sagen, nee, ich gehe nicht mehr ins Kino, das ist völlig überteuert, was mir da aufgeschwatzt wird. Ich flack mich aufs Sofa über Netflix, Disney, Hulu, was auch immer. Das ist doch viel besser und da kostet mich die Cola eben keine 8 Euro. Also auf lange Frist macht man sich so halt auch den eigenen Markt irgendwie kaputt, ne? Mit diesen Psychotricks beim Verkaufen, sage ich mal. Die Leute sind ja nicht blöd. Die durchschauen das halt irgendwann und wenn du die wieder haben willst als Kunden, schneidest du dir so ins eigene Fleisch.
Also ich finde zwei Punkte da sehr interessant. Also das eine ist, ich gebe dir recht, man muss immer längerfristige Folgen tatsächlich auch beachten. Und das wird meist nicht gemacht. Also zum Beispiel in der ganzen Verkaufsförderungsforschung, Werbeforschung wird es meist nicht gemacht. Da geht es um kurzfristige Effekte. Und wie man aber eine Marke strategisch hochzieht, ist eher wirklich was für Spezialisten. Aber nicht für den Mainstream, der einfach erfragt, ob Leute jetzt was mehr gekauft haben. Das ist die eine Sache. Zweitens, du sagst, mit so Psychotricks kommt man nicht weit. Da würde ich ganz scharf sozusagen widersprechen wollen, weil ich sozusagen das, was ich vorhin gesagt habe, dass es einige psychologische Effekte gibt, die sehr, sehr stark sind, die kann ich ja durchaus auch positiv framen. Also was der Niklas ja schon wahrscheinlich geleistet hat, ist, wenn er es gut verkauft hat, kann es zwar sein, dass die Leute gesagt haben, Wahnsinn, ich habe 8 Euro bezahlt, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass sie den Becher, ich kenne den Becher jetzt nicht, aber vielleicht war der irgendwie auch toll gemacht und so weiter und vielleicht hat man einfach gesagt, Mensch, ich bin einer der wenigen, der diesen Becher gekauft hat. Also du kannst das schon auf jeden Fall so emotional aufladen, dass es was Positives sein kann. Das ist vielleicht
ich kann es mir nicht vorstellen bei diesem Becher, ganz
vielleicht
ehrlich.
Vielleicht bei dem Becher jetzt tatsächlich nicht, vielleicht, aber bei anderen Beispielen, durchaus. Also zum Schluss ist es eben so, jetzt hast du dir da diesen teuren, mittlerweile gibt es die Produkte gar nicht mehr, ich glaube, das kann man jetzt nennen, also was es ich früher war, eines der teuersten MP3-Player war eben ein Apple iPod Und eigentlich konnte das ganz, ganz viel, also die Leistungsfähigkeit war nicht unbedingt schlechter bei deutlich günstigeren Marken, aber die waren halt irgendwie nicht so toll. Und du warst auch wahnsinnig stolz, dass es so ein wahnsinnig teures Gerät, dass du das gekauft hast, weil es sah halt auch gut aus. Da wurde dir viel mitgeliefert sozusagen an Image. Und zum Schluss bist du halt selbstbewusst beim Joggen mit so einem Ding vor 15 Jahren durch den Wald gejoggt. Ja, also dieses genau, positive Gefühl. Genau, aber
der Unterschied.
Okay, ja. Ich verstehe es. Du siehst es nur bei diesem Becher nicht. Und da kann man auch
nee, wirklich... Nee, also es gibt halt, ne, bei diesen Bechern hast du halt eigentlich nur negative Folgen. Du hast dieses 2-Liter-Ding, es passt nicht in den Halter. Du musst während der Vorstellung aufs Klo, was super peinlich ist, wenn du nicht gerade ganz außen sitzt, macht ein ganz schlechtes Gefühl. Dann schaffst du ihn wahrscheinlich nicht mal. Das heißt, du hast noch was über. Das heißt, für dieses Geld ist der Mehrwert eigentlich nur ärger gewesen. Du hast einen riesen Regret danach. Und bei einem Apple iPod gibt es diesen Regret nicht, wenn du bist ja zufrieden mit dem Gerät, auch wenn es vielleicht teurer war als andere. Das heißt, so schlechte Sachen mit Psychotricks in Anführungszeichen zu verkaufen, kann einen bei langfristigen Kundenbindungen schon eher einholen. Wenn es einfach trotzdem gutes Produkt ist, was halt überteuert ist, aber du hast Spaß damit, fände ich die Gefahr jetzt nicht so groß.
Ich meine, es gibt so ein paar Gegenbeispiele. Nehmen wir mal einfach an, das ist ein großer Hersteller von, wie nennt man das, Systemgastronomie, aber eher im günstigeren Rahmen, also eine amerikanische große Kette, die zum Beispiel Burger herstellt. So, und die werben beispielsweise in Amerika immer mit 99 Cent Cheeseburgers. Ja? Und 99 Cent ist überall auf der Welt fast sehr, sehr wenig Geld für eine komplette Mahlzeit. Und das wird suggeriert. Das wird suggeriert, dass du eine ganze Mahlzeit kriegst. Es ist nämlich immer groß abgebildet. Es ist sehr, sehr, es sieht aus, als wäre es wirklich viel. Jetzt ist es so, wenn du an die Kasse dort gehst von diesem Laden und würdest einen Cheeseburger bestellen für 99 Cent, dann würde dir erstmal gesagt werden, ja, was willst du dazu? Und dann sagst du, nee, ich will einen Cheeseburger. Okay, aber, und jetzt geht es los, was Niklas auch vorhin beschrieben hat, was ist ich, es gibt Pommes, da gibt es natürlich die kleinen, die sind billig, ja, aber die ganz große Packung ist eigentlich nicht viel teurer. Und zum Schluss ist es aber verrückt, aber du zahlst $8. Zum Schluss hast du $8, hast noch ein Getränk, du hast eine Nachspeise, hast noch einen Salat wegen der Gesundheit, weil das ja unglaublich toll ist, so einen super leckeren Salat mit so einer Zuckersoße zu essen, der schon vorgeschnitten ist vor 2 Tagen. Und jetzt bestellst du das alles und hast wirklich ein Riesending. Und da kommen aber tatsächlich sehr viele Menschen raus und sind, muss ich einfach eingestehen, trotz meiner Warnungen, dass man sowas nicht essen sollte und auch nicht tun sollte, aber die Leute sind oft befriedigt. Also das ist wirklich spannend, weil also die kommen nicht raus und sagen, Mensch, ich wollte nur einen Cheeseburger und jetzt habe ich tatsächlich fast das 10-fache bezahlt, sondern irgendwie haben sie das Gefühl, sie haben wirklich einen günstigen Cheeseburger gekauft und dann haben sie eben noch ein paar andere Sachen mitgekauft. Das ist ganz spannend.
Ja, aber dafür gehe ich ja da rein. Das ist ja fast schon das Markenversprechen.
Vielleicht.
Auch ein bisschen zu überessen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber ins Kino gehe ich nicht, um Cola zu trinken.
Da hast du recht, ja.
Ja, aber ich würde also auch das, was ich dann aus subjektiver Erfahrung gewonnen habe, den Eindruck ist halt, dass das dann halt irgendwann zum Gesamterlebnis wird, sich einen Film im Kino anzugucken. Vielleicht auch, weil man eben diese Kontrastwirkung hat zwischen, okay, ich könnte jetzt auch zu Hause auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Ich könnte mir jetzt auch meinen Popcorn selbst machen. Ich könnte mir auch meine Cola selbst kaufen. Ich meine, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass das einem wahrscheinlich billiger kommen wird. Aber wenn ich jetzt schon mal im Kino bin, dann gönne ich mir auch so richtig. Und dann sind wir wieder bei dem mentalen Kontoführungsding, weil wenn ich dir jetzt sage, okay, oder wenn ich jetzt der gleichen Person sage, okay, komm, wir gehen ins Kino, da gibt es gerade ein Angebot, Popcorn kostet nur die Hälfte, ne? Das große Popcorn für nur 3 €. So. Und dann sagst du, ja, ist ja toll, ne? Nehme ich mit. Gibst ohne zu zögern 3 € aus. So, ich weiß jetzt nicht, was Popcorn-Mais gerade kostet. Sagen wir mal 1,50 € im Beispiel. So, und wenn ich jetzt in dem anderen Beispiel sage, in der Couch, in dem Couch-Szenario und sage, ah ja, kannst du bitte noch Popcorn-Mais mitbringen? Aber der ist ein bisschen teurer geworden über die Zeit. Der kostet jetzt 3 Euro, ne? Weil Suezkanal war blockiert, Lieferengpässe, was weiß ich. So viele Leute werden sagen so, nee, 3 Euro, ich zahle doch keine 3 Euro für Popcorn-Mais. Und in dem Szenario kriegst du sogar noch mehr raus, weil du eine ganze Packung Mais kaufst. Also hier sind wir wieder in diesem Bereich der mentalen Kontoführung und wie man auch sein Produkt immer diesem Event-Charakter geben muss und auch diesen Charakter geben muss, okay, das ist gerade was Besonderes, du bist in einer besonderen Situation, ne? Die Welt hört auf an der Tür des Kinos, des Fastfood-Hauses und hier drin gelten andere Regeln.
Und das ist bei dem Popcorn wahrscheinlich auch wirklich gut gegeben. Da kannst du nämlich wirklich diesen Erlebnischarakter, so Marius und ich würden ins Kino gehen und würden uns wahrscheinlich so einen riesigen Eimer kaufen. Mhm. Das würde ich mir sofort gut vorstellen können. Und dann isst man dann gemeinsam und hat einen Riesenspaß und erzählt noch jahrelang danach, dass man einen riesigen Eimer Popcorn und selbst wenn der dann 8 Euro, 9 Euro, was ja verrückt teuer ist, weil ist ja nichts drin, es sind ja nur ein bisschen Mais ist da drinnen, der ziemlich günstig ist. Aber spielt keine Rolle, aber das ist tatsächlich der Erlebnischarakter und das erwarten wir auch, dass wir genau sowas dann haben. Also das futtern mal weg und dazu noch ein Bier oder irgendwas. Aber tatsächlich, diese 2-Liter-Geschichte ist wahrscheinlich wirklich im Endeffekt wirklich ein Ärgernis. Das würde ich jetzt mittlerweile schon auch so sehen, weil man eben dauernd auf die Toilette läuft, weil man riesige Teile des Films nicht mitkriegt, weil man die ganze Zeit sich entschuldigen muss, durch die Bänke zu laufen und am nächsten Tag das Gefühl hat, man ist wieder dicker geworden. Ja, also das ist, das kommt alles zusammen. Aber okay. Es ist auf jeden Fall ein schönes streitbares Beispiel. Das macht die Sache wertvoll.
Ja, Marius, aber vielleicht gibt es irgendein Beispiel, wo du gesagt hast, okay, da wurde ich jetzt vom Verkäufer oder von der Verkäuferin übers Ohr gehauen. Da hast du mich geärgert, das gekauft zu haben.
Also ich erinnere mich noch, Marius in Andorra, als wir mal einen Wein gekauft
dieser
haben.
Dieser Wein, dieser Champignon-Soße geschmeckt
genau.
Hat.
Genau, ne? Ja. Da haben wir uns dann wirklich ein bisschen geärgert. Aber
wir wurden nicht direkt übers Ohr gehauen. Das war der einzige Laden in ganz Andorra. Und
genau,
das war der einzige Wein, den der im Kühlschrank hatte. Ne? Also
richtig.
Und 15 Euro war ein bisschen viel für den, ja.
17 Euro für Wein, der nach Champignons geschmeckt
hat. Also der hat, wenn du jetzt eine Dose Champignons aufmachst und die Flüssigkeit darin trinkst, so hat er Wein geschmeckt.
Also das wirklich war faszinierendes Getränk.
Mhm. Aber das ist ja auch wieder so super, indem man halt keinerlei Alternativen schafft, kann man natürlich jeden beliebigen Preis verlangen. Ne? Ja. Und dann sagst du halt, naja, gut, dafür weiß ich nicht. Man ist auf einer Fähre, man fährt zu einer Nordseeinsel, man fährt nach Sizilien, man fährt nach Korsika und er sagt halt, na gut, ich bin jetzt hier lange unterwegs oder nach Norwegen, ich bin jetzt hier 10-12 Stunden unterwegs, ich muss was essen, ne? Ich habe aber überhaupt keine Auswahl. Ich kann nicht einfach zu dem nächsten Burgerladen gehen oder mir was bestellen. Ich muss jetzt diesen Bistro essen. Oder dafür ist es nicht schlecht.
Genau, oder es ist der logische Schluss eben, den du noch brauchst. Also ich habe das mal erlebt, ich bin mit einem guten Freund, bin ich zum Nordkap gefahren. Und ganz kurz vor vom Nordkap musst du eine ganz kleine Überfahrt machen. Und die ist exorbitant teuer. Die kostete damals umgerechnet, glaube ich, 100 Mark. Und wir waren in dieser Reihe gestanden und so weiter. Und jetzt sind wir schon diese 4000 Kilometer gefahren gewesen. Und dann hat tatsächlich die Person, der Fährmann, würde man sagen, oder derjenige, der das Geld tatsächlich annimmt, hat gesagt, als ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein, das bin ich nicht bereit zu zahlen. Dann hat er gesagt, sie werden jetzt wohl kaum von Deutschland hierher gekommen sein. Und jetzt nicht diese Überfahrt machen, weil dann sind sie ja nicht am Nordkap gewesen. Und genau in diesem Moment habe ich nur zu meinem damaligen Freund, dem Volker, der leider schon viel zu früh gestorben ist, habe ich eben gesagt, sollen wir uns das antun? Und er hat gesagt, nö. Und dann sind wir umgekehrt. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Deswegen war ich nie am Nordkap. Aber das kann man normalerweise nicht ertragen. Also so eine Vorstellung, dahin gefahren zu sein, das ist, jeder will zum Schluss zum Nordkap. Aber da muss man sehr, sehr stark sein, dass man das wirklich durchhält. Und das haben wir dann gemacht. Und damit haben wir wahrscheinlich dem Psychotrick dieses Verkäufers haben wir nicht tatsächlich Rechnung getragen.
Gut, mit dieser Geschichte, mit dieser schönen Geschichte, ob...
Aber, nee, nee, noch nicht ganz. Okay, ich hätte gerade noch was auf dem Herzen, was ich noch schnell beantwortet haben möchte in dieser Folge. Ist dann ein Schnitt auch ein Psychotrick?
Also,
das ist sogar ein Psychotrick des Konsumenten gegenüber dem Verkäufer oder Anbieter.
Also vielleicht müssen wir tatsächlich noch 3 Minuten darüber sprechen, weil das ist wirklich ein ernstes, wichtiges Thema. Okay, Schnitt, was ist das? Normalerweise bestellt man in vernünftigen Gegenden, wo es vernünftiges, gutes Bier gibt, traditionell hergestellt, gibt es einen sogenannten Schnitt als letztes Bier, wenn man das haben will. Nämlich man hat, was weiß ich, 2 Biere getrunken, 0,5 jeweils und war ein langer Abend. Und dann sagt man zum Schluss noch, ich hätte noch einen Schnitt und dann lässt der Wirt eben nochmal das Glas nicht volllaufen, aber so ein bisschen über die Hälfte nochmal und aus dem Fass. Normalerweise macht man das nur bei Fassbier. Und
dass der Schaum halt oben
ganz genau
steht,
und letztendlich ist das eine ganz, ganz spannende verkaufstechnische Geschichte. Nämlich die eine Sache ist, dass man tatsächlich sich fühlt wie ein Experte, auch vor anderen Leuten, die vielleicht nicht aus der Gegend sind, weil alle fragen, was ist ein Schnitt? Du hast jetzt gerade da was bestellt, das weiß ich nicht. Dann kann man erstmal auftrumpfen mit Wissen, das ist schon mal gut. Die zweite Sache ist, es ist spannend, weil im Prinzip ist es ein Bier, was man normalerweise niemals verkaufen würde, weil wenn ich ein zweites Bier getrunken habe, dann habe ich ein zweites Bier getrunken und ich trinke halt kein drittes Bier mehr. Aber jetzt so auf dem Weg des Gehens will man vielleicht noch ein bisschen was trinken, will aber auch nicht so ein ganz kleines Bier, gibt es vielleicht auch gar nicht. Und jetzt zahlt man eigentlich exorbitant viel für dieses bisschen Bier, weil es kostet meist so ungefähr 2/3 einer halben. Also ist es auch ziemlich klug. Also erstmal das Wissen, dann diese Geschichte, dann auch noch dieses Zusätzliche, was verkauft werden will. Und insofern ist das irgendwo ein Psychotrick. Und es gibt aber trotzdem eine Brauerei ja tatsächlich in Bamberg, die das nicht hat im Portfolio. Die sagen immer wieder, nein, wir verkaufen keinen Schnitt. Und manche, die verkaufen auch keinen zweiten Schnitt. Das ist übrigens noch klüger, einen zweiten Schnitt zu verkaufen, wenn man das auch noch eigentlich versieht als Bedienung mit den Worten, also aber auch wirklich nur heute, was ein ziemlicher Quatsch ist, weil das suggeriert ja, dass es was wahnsinnig Besonderes ist, aber eigentlich ist es ein perfektes Produkt, weil es ziemlich teuer eigentlich ist, aber es gibt dir immer ein gutes Gefühl, als wärst du einer von den Leuten, die hier wirklich Stammgäste sind.
Aber da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon mehrere Schnitte getrunken, die haben die Hälfte von einer halben gekostet und waren 2/3 voll.
Ja, das ist aber super.
Weil das Bier nicht so geschäumt hat. Ja, das ist wie so ein bisschen Gamification und ein kleiner Gamble am Schluss. Was kriege ich denn, wenn ich einen Schnitt bestelle? Oder wäre ich gleich rausgeschmissen, weil es heißt, Schnitt gibt's hier nicht. Also.
Aber auch das, dieses Spiel, Schnitt gibt's hier nicht. Also es ist eben immer ein gutes Produkt. Und du musst dir vorstellen, jedes Bier, was verkauft wird von einem Wirt, ist ein gutes Geschäft. Das ist tatsächlich. An Getränken macht man sehr viel Geschäft. In einem Restaurant, in einem Gasthaus. Es ist immer so. Und insofern ist es eigentlich dieses Spiel, naja, nur für dich, aber auch nur heute oder einen zweiten, naja, ausnahmsweise, das ist eine ziemlich kluge Strategie. Und aber ich gebe dir recht, manchmal ist es so, ich glaube, die Hälfte kostet es wirklich praktisch nirgends mehr, leider. Früher war das tatsächlich oft so. Aber dieses, ich kenne das noch von früher, da hat man wirklich dann drauf geschaut und man war auch nicht böse, wenn es ein bisschen weniger als die Hälfte war, weil man die Hälfte nur gezahlt hat und man wusste, dass Glas ausspülen kostet auch was, aber man war wahnsinnig stolz, wenn es so ein bisschen mehr war und selbst wenn es nur ein ganz bisschen war. Da fühlte man sich ganz, ganz toll.
Plus, also stellen wir uns mal folgendes Szenario vor, ne? Man hat sich überreden lassen, ne? Man geht noch auf ein Bier mit, auf vielleicht noch maximal 2, dann sitzt man am Stammtisch, diskutiert wild die Einflüsse von Marx auf Heideggers Spätwerk, also ganz normale Themen, die man halt am Stammtisch hat. Und dann sagt man, ja gut, ich würde jetzt auch gerne den Punkt machen, ne? Und ich, ja, es ist auch schon spät, aber ich kann jetzt auch nicht diese Situation verlassen. Und rumsitzen ohne Bier geht eigentlich auch nicht. Also komm, bestelle ich noch einen Schnitt. Und dann wird es dann halt doch später und man sagt, ja, okay, jetzt ist der Schnitt schon leer und eigentlich will ich will eigentlich schon wieder gehen. Ich wollte schon vor 10 Minuten gehen, aber ich muss den Punkt immer noch machen. Habe ich, stelle ich noch einen Schnitt. So, und dann hat man am Ende 4 Getränke bestellt und gibt auch eine Summe X aus. Und der Trick ist jetzt, also man hat zwar vier Getränke bestellt, aber man hat nur 3 Bier getrunken oder vielleicht 3,5. So. Aber was gespeichert wird, ist diese Anzahl an Getränken, nämlich 4 Getränke. Und dann sagt man, boah, das war ja gar nicht mal so viel, wie ich gezahlt habe. Ich habe 4 Getränke bekommen, weil natürlich, du zahlst das Geringere, aber die gleiche Menge hättest du für einen noch geringeren Preis haben können. Mir ist das mal passiert. Ich war auf einer Feier in Köln und dann habe ich am Ende des Abends mal gezählt, wie viel Bier ich getrunken habe. Und ich dachte, oh Gott, das waren 8 oder 9 Flaschen Bier, die ich getrunken habe. Das ist ja krass, weil das ist viel, viel mehr, als ich eigentlich vertrage. Bis mir dann aufgefallen ist, nee, was hast du denn für ein Bier getrunken? Du hast halt immer nur 0,3 getrunken, also 3 ergeben 2 sozusagen. Und dann war ich halt genau auf dem, was ich halt normalerweise gut vertrage. So, und also ich war überrascht, dass ich nicht noch betrunkener war an der Stelle. Und so funktioniert halt unser Verstand in diesen Punkten, dass wir halt einfach manchmal sehr denkfaul sind und diese Denkfäule kann dann halt von gewieften Verkäufern und von noch gewiefteren Wirten ausgenutzt werden, um uns ihre Produkte zu verkaufen. Und im Falle von Bamberger Bier würde ich mal sagen, ich spreche für uns alle, dass es da nicht so schlimm ist, wenn man es ums verkauft, anders als beim Champignonwein wahrscheinlich.
Das mag sein, aber die Anmerkung muss natürlich sein, die Mengen, die du gerade aufgezeigt hast, sind natürlich über dem Maß eines üblichen EU-Bürgers, was empfohlen wird. Auch das müssen wir festhalten.
Das auf jeden Fall.
Genau.
Nicht zur Nachahmung empfohlen.
Ganz genau.
Gut, dann beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage tschüss.
Servus, ciao.
Psychokalypse.
Ciao.
Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.